Inforadio Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Ich darf Sie begrüßen zur vierten Berlinale Ausgabe am fast letzten Tag der Berlinale, der 70. Berlinale. Im Studio am Mikrofon Alexander Soyer und zu Gast im Studio, ich bin nicht alleine, Barbara Wiegand, Harald Asel und Jakob Bauer. Hallo erstmal.
Tag.
Hey. Hallo.
Fangen wir einfach vielleicht mit euren persönlichen kurzen Eindrücken erstmal an. Seid ihr froh, dass es vorbei ist?
Ja, schon ein bisschen froh. Es gab diesmal noch längere Filme als in den letzten Jahren. Und damals, wenn man so ein bisschen mit dem Rücken hat, also man braucht schon sehr viel Sitzfleisch. Ja, es ging so vorüber und ist eigentlich auch nichts im Nachhinein, außer ein paar Ärgernissen, was so richtig einem in Erinnerung bleibt.
Und nicht dieses Klassenfahrt-Feeling, so ein bisschen, jetzt ist es vorbei, jetzt wieder zurück ins normale Leben, Harald?
Also gestern habe ich das vielleicht ein bisschen gemerkt im Berlinale-Palast bei den Kollegen, die sich alle voneinander verabschiedet haben, vor allen Dingen diejenigen, die jetzt nach Italien zurück müssen und nicht wissen, was am Flughafen passiert. Es war ja in diesem Jahr auch relativ konzentriert. Es gab Montag, Dienstag, Mittwoch jeweils drei Wettbewerbsfilme und danach dachte man, oh, und jetzt? Es ist auch relativ schnell relativ ruhig geworden. Es war eigentlich die ganze Berlinale über relativ ruhig, eher entspannt als in den letzten Jahren, obwohl die Filme enger getaktet waren, nicht nur für uns als Berichterstatter, sondern auch für die normalen Besucher auf diesem Festival.
Ja, aber interessanterweise, auch wenn man dachte am Mittwoch die Berlinale, ja, es wird schon ein bisschen ruhiger, war doch nochmal so filmtechnisch eigentlich erst zum Mitte der Woche, Dienstag, Mittwoch, so richtig was los. Also so ein Bergfest im wahrsten Sinne des Wortes. Es ging sehr slow los und sehr gemäßigt im Wettbewerb, dann war so Dienstag, Mittwoch der Höhepunkt auch für mich an der Qualität und an der Berichterstattungswertheit der Dinge und dann ging es wieder so ein bisschen abwärts.
Können wir ja vielleicht gleich dabei bleiben. Es gibt eine Form von Dramaturgie, ein Festival beginnt, es hat einen Auftakt, es sollte einen Höhepunkt haben, es sollte vielleicht gut ausklingen mit einem großartigen Film. Habt ihr das in diesem Jahr gespürt, dass da eine programmierte Dramaturgie da ist, Jakob?
Ja, also wie eben schon angesprochen, eine programmierte Dramaturgie habe ich schon gespürt, nur ob die sinnvoll so programmiert war, das ist die andere Frage, weil es eben am ersten Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, so eben relativ behäbig, relativ konventionell in der Art der Filme, wie sie gemacht wurden, von den Inhalten, da war nichts dabei, was wirklich rausgestochen hat und ich dachte Montag wirklich schon, ich halte die Woche nicht durch. Also kommt jetzt überhaupt noch irgendwas Spannendes?
Das soll jetzt noch kommen.
Ja.
Also das ist tatsächlich auch anders in den Jahren davor, so wie ich die Berlinale jetzt in den letzten Jahrzehnten immer erlebt habe, natürlich ist das erste Wochenende sonst das stärkste immer gewesen.
Da kamen die Stars. Ja, wobei wir schauen natürlich jetzt auf einen sehr purifizierten Wettbewerb. Also da sind jetzt 18 Filme und da ist jetzt alles das, was man noch so reingemogelt hatte früher außer Konkurrenz, damit ein Star kommt, ist jetzt weggeschoben worden. Also das eher populärere, das, wo Menschen auch in den nächsten Monaten wahrscheinlich auch in die Kinos gehen, das ist jetzt spezial. Und das sehr Experimentelle, was einen auch aufregen kann oder was einen mal plötzlich einen ganz neuen Blick auf die Welt gibt, das ist in Encounters geschoben worden. Und da nun zu sagen, wir müssen ein Festival so bauen, dass es funktioniert, wenn wir die ganze Zeit dabei sind, ist auch sehr schwer. Aber Chatrillon hat in der Tat eine sehr zurückgenommene Art der Präsentation seiner Ideen gehabt im Vergleich zu den letzten Jahren. Er ist ja auch durch diese Berlinale Räume gelaufen und man hat ihn kaum wahrgenommen. Also das wäre Herrn Kostlik nicht passiert.
Nein, absolut nicht.
Es hängt vielleicht auch daran, ich meine, so ein übergreifendes Thema haben wir ja selten. Ich finde, man braucht es auch nicht unbedingt, aber hier war es schon sehr. Es ging los auch mit vielen sehr privaten, persönlichen Themen in den Filmen. Und komischerweise blieb davon aber trotzdem oftmals nicht so viel hängen. Es hat wenig angerührt. Also es war auch so ein bisschen beliebig fast. Und von hinten raus hat er am letzten Wettbewerbstag, wo man sonst ja so ein bisschen fröhlich rausging, gab eine heitere Nummer, da hat er nochmal richtig einen rausgehauen, eben mit dem Film von Mohammed Rasulov aus dem Iran, den er ja da auch unter schwersten Umständen auch rausgeschmuggelt hat. Also diese ganze, und das war dann natürlich hochpolitisch auch nochmal, aber das war nochmal so ein richtiger Paukenschlag zum Schluss. Ne?
Es war aber vielleicht der einzige inhaltlich wirklich politische Film, oder? Also wir hatten natürlich Filme, die politisch stark diskutiert werden, gesellschaftspolitisch wie das Daub-Projekt, über das wir sicher auch nochmal sprechen müssen, aber ein Film, der sich dezidiert inhaltlich politisch positioniert hat und auch ein Film ist, der für den Filmemacher gefährlich ist, weil Herr Rasulov darf natürlich eigentlich nicht arbeiten mehr im Iran, er darf nicht ausreisen, er durfte gestern nicht da sein. Insofern hat mich das als politische Botschaft sehr berührt, dieser Film. Ich fand ihn filmisch nicht so stark wie du.
There's No Evil heißt der Film übrigens.
Genau. Ja, es gibt nichts Böses.
Also genau. Eher eine künstlerische Handschrift zu erkennen bei Chatrian als eine politische.
Ja, also die Reduzierung auf Binnenverhältnisse unter vereinzelten Menschen. Deshalb eben auch wird so viel gekocht und gegessen, weil dann sitzt man an einem Tisch und dann kann man sehr genau gucken, wie verhält sich der Mensch eigentlich zu sich selber und zu anderen. Das Ganze auch über weite Strecken hinweg sehr zurückgenommen im Tempo. Also es passiert nicht viel, aber das in Echtzeit habe ich zumindest zu Risi mir notiert, also dem Film des taiwanischen Regisseurs, der übrigens auch prompt einen Teddy Award von der dortigen Jury bekommen hat. Auch bei anderen Filmen, die mir auch sehr gut gefallen haben, war die Struktur, also wie läuft die Kamera, wie passieren Dinge 3- oder 4-mal wichtiger als das, was eigentlich erzählt wurde.
Wobei man, Entschuldigung, dass ich dazwischen gehe, manchmal auch zu sehr die Kunst. Und das wurde auch manchmal in vielen Sachen, wie bei Dau oder auch bei anderen Sachen, instrumentalisiert für mich. Und ich bin ja nun öfters auch als Kunstkritikerin unterwegs, wirklich nicht viel Neues dabei, sondern erschreckend back to the 80s teilweise in den Mitteln und Formen, die sie da gewählt haben. Also zuletzt im Irradiated, diesen Film, der diese Katastrophen des Krieges eben darstellt, in Aneinanderschnitten. Und dazwischen so eine Art Performance zu setzen, also da hatte ich wirklich sehr viele Probleme damit.
70. Berlinale, Jubiläumsberlinale, die ist so ein bisschen ins Wasser gefallen, hatte ich natürlich den Eindruck. Sponsoren sind weggefallen, neue mussten gesucht werden. CineStar wurde geschlossen, Kinos mussten umgelagert werden, man hat es auch gemerkt, die Potsdamer Arkaden auch geschlossen, also hatte auch so eine gewisse Trostlosigkeit hier, also über diesen Jubiläumsjahrgang kann man ehrlich gesagt nicht viel so wahnsinnig Gutes sagen. Der andere Aspekt natürlich, die Antrittsberlinale von Chatrian und Mariette Riesenbeek. Ist das gelungen? Ist da wirklich was zu erkennen? Ist da ein neuer Weg zu erkennen, abgesehen von diesen neuen Strukturen der Entzerrung des Wettbewerbs und des neuen Wettbewerbs-Encounters?
Ich habe eher den Eindruck, es sind noch mehr Säulen reingepackt worden. Es ist gar nicht entzerrt worden. Also das Forum hat im Vorfeld schon deutlich gemacht, wir sind aber völlig unabhängig. Jetzt haben wir noch einen Preis für Encounters, noch eine Jury. Wir haben den von dem RBB gestifteten Dokumentarfilmpreis der Berlinale, der dann wirklich mal in allen Sektionen guckt. Und das war ja immer unser Problem. Wir schauen immer auf so ein kleines Segment dieses Festivals von 340 Filmen. Eben reden wir dann meistens über die 18. Ich glaube schon, dass Chatrian sagt, ich will gegen die mediale Überflutung, die wir heute haben, eigentlich zurück zu einem Kino, als das Kino noch geholfen hat. Deshalb so 80er Jahre oder noch früher. Deshalb diese Strenge. Und das, was nun, sagen wir mal, ein bisschen Spaß macht, wo man auch mal gelacht werden darf, das gab es auch in einem Wettbewerbsfilm, nämlich dem aus Belgien, wo so Social Media Prekariatskomödie ist. Selbst das hat man dann eher verschämt gemacht.
Delete History.
Ja, genau. Ja, französisch war der, glaube ich.
Französisch-Belgisch.
Ja, die machen beides zusammen, glaube ich, genau. Mhm.
Ganz genau. Anderes Thema oder ein Thema, was alle Festivals in den letzten 2, 3 Jahren seit Beginn der MeToo-Bewegung stärker natürlich beschäftigt, ist, wie stark ist weibliche Präsenz unter den Filmemachern? In diesem Jahr vielleicht auch nochmal mit einer besonderen Note. Also Selma Hayek war da eine der Vertreterinnen der MeToo-Bewegung, die auch zu den Weinstein-Anklägern gehörte. Weinstein wurde verurteilt. Paris wurden die Césars vergeben. Roman Polanski als bester Regisseur ausgezeichnet. Wieder ein Skandal. Wie war das hier auf der Berlinale? Unter den 18 Wettbewerbsfilmen immerhin 6 Filme, muss man sagen, unter weiblicher Führung, Co-Regie und Regie. Wie war für euch das Frauen- und das Männlichkeitsbild? Ich hatte mit Harald zusammen Siberia auch geguckt und da kommen auch wieder die 80er Jahre, da war so ein urmännliches, sich um sich selbst drehen zum Beispiel zu erkennen. Wie war das in den anderen Filmen?
Ich sag mal was zuerst als einzige Frau hier in der Runde. Also natürlich gab es Sally Potter und diese Geschichte um Abtreibung. Das war auch schon auch sehr beeindruckend. Aber was mich wirklich ärgerlich gemacht hat, ist eigentlich von Chatrian auch dieses Frauenbild, was da irgendwie zutage tritt. Das ist wirklich back, back, back und in Zeiten von MeToo sehr fragwürdig. Und zum Beispiel, es ist ja noch harmlos bei Philippe Garrels Les Selles des Larmes, was ein bisschen, ja, der Französische, der hat irgendwie cherché les femmes, möglichst viele davon. Ach, das ist ja sein Problem, aber irgendwie wird das schon, ist nicht so schlimm, wenn er die eine sitzen lässt, die andere warten lässt. Die Frauen kommen so am Rande von vor. Das ist nochmal relativ harmlos. Wirklich ärgerlich fand ich es eben bei dem Film Dau, was sich irgendwie suggeriert, ich zeige Machtstrukturen in der Stalinzeit, im Stalinismus. Und das ist ja dieses Projekt, was über Jahre lief, in der Ukraine gefilmt. Und da wird Kunst missbraucht eben eigentlich. Er führt Frauen vor, er demütigt Frauen. Es gibt ja wirklich reelle Szenen, in denen die Frauen gedemütigt werden. Es gibt reelle Sexszenen. Und daraus, da ist auch kein Dialog zu erkennen darin, wo man sagt, okay, da geht's um Machtstrukturen, da zeige ich dem Publikum was, da kritisiere ich was. Nein, es ist in geschönten Kulissen geht's, das sind wirklich Dialoge, die könnten wahrscheinlich im Sadomaso-Porno ganz genauso stattfinden, nicht mehr.
Ja, es ist eigentlich eine Reproduktion dessen, was es kritisieren will, beim Dau-Projekt, was mich auch so furchtbar nervt, weil es ist im Endeffekt bei Dau wieder ein Mann, der an der Spitze steht, nach dessen Pfeife alles tanzt. Und das ist ein unglaublich antiquiertes Bild vom Filmemachen, vom Regieführen.
Positives Gegenbeispiel, Schwesterlein. Ich habe Nina Hoss noch nie so stark gesehen. Es ist gut, dass sie mal mit anderen Regisseurinnen gearbeitet hat. Sie ist stärker, finde ich, als Lars Eidinger. Gutes Beispiel auch, Domang Shinyoya, also The Woman Who Run, also wo nun wirklich eigentlich die Männer nur mal immer an der Tür stehen und nerven, ansonsten sich Frauen auch darüber unterhalten, was hatte ich eigentlich vor, wo wollte ich eigentlich hin, dieser koreanische Beitrag. Es sind also schon auch die Gegenbeispiele da.
Und das finde ich das total Interessante, dass so ein absolut ambivalent, also so ein gegensätzliches ja. Bild von Chatrian hier programmiert wurde. Es sind eben sehr schöne Filme dabei, finde ich auch. The Woman Who Ran ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Aber man muss doch nicht die anderen Sachen alle zeigen. Nein. Man muss doch nicht Philipp Garrel zeigen, nur weil es existiert.
Man muss sowas gar nicht zeigen.
Man muss 18 Filme für ein A-Festival haben. Und ich habe
Skandal dabei haben.
Ich habe die eine oder andere Weltpremiere in anderen Sektionen gesehen, wo ich dachte, die hätten eigentlich auch in diesen Wettbewerb gehört.
Ja. Ja. Apropos A-Festival, habt ihr den Eindruck, dass das wirklich noch ein A-Festival ist? Das hat sich ja schon in den letzten Jahren abgezeichnet, dass es wirklich in der Bedeutsamkeit immer weiter sinkt.
Ich glaube, dass Chatrian vielleicht A-Festival sich anders definieren will, als es sind große Stars da, es ist großer Glamour. Er scheint ja nicht so der große Glamour- und Star-Fan zu sein, was ich auch in Ordnung finde. Also wenn er eine Linie findet und sagt, für mich heißt A-Festival einfach, wir zeigen fantastische, außergewöhnliche Filme, dann wäre das für mich, dann wäre ich d'accord mit Herrn Chatrian. Ich glaube, die Frage, ob die Berlinale ein A-Festival ist, wird sich mit der neuen Leitung erst in ein paar Jahren zeigen und man wird es sich dann vielleicht auch neu definieren als bisher.
Kommen wir zum Abschluss langsam. Die Bären werden natürlich heute vergeben, die großen Preise. Welche persönlichen Tipps, welche Favoriten habt ihr? Mein Favorit, um es vielleicht Berlin-Alexanderplatz, aber ich bin tatsächlich nicht repräsentativ, weil ich dadurch, dass ich die Stars versucht habe zu erreichen, nicht so viel Zeit hatte für die Wettbewerbsfilme.
Meine beiden Favoriten liefen beide am Dienstag. Das ist einmal The Woman Who Ran, über das wir schon gesprochen haben, der mich sehr berührt hat in seiner Zartheit, aber unglaublich formal perfekt durchgeplant. Und das andere war Favolace, Bad Tales, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Italienischer Film von einem Brüderpaar, das in den Vororten von Rom aufgewachsen ist und so eine komplett destruktive, kaputte Vorortwelt auch in dem Film zeigt, aber nicht irgendwie versucht, Antworten auf die Frage zu finden, wie sowas passieren kann, sondern es einfach brutal durchzieht, dieses, was mit Kindern passiert, die in so schwierigen Verhältnissen aufwachsen. Und The Woman Who Ran hat mich einfach als kleiner, perfekter Film sehr fasziniert.
Die erste Milchkuh in Oregon des 19. Jahrhunderts, First Cow, als Anti-Western-Western, der hat mir sehr gut gefallen. Die erste Hälfte von Berlin-Alexanderplatz, aber man kann ja keine halben Bären vergeben.
Ja, bei mir ist es so, also es gibt auch, wie schon gesagt, nichts, wo ich jetzt sage, ah, das ist es. Aber wir haben ja schon die erste Milchkuh, die First Cow erwähnt, auch da hervorragend. Also seit Spiel mir das Lied vom Tod hat man nicht mehr so diesen Gestank, wie die Leute sich nicht gewaschen haben, diesen Modder und sonst was im Wilden Westen. auch diesen Wesen Westen als Melting Pot, wo jeder für sich allein ist und vielleicht sich findet, gefunden. Also das ist total schön erzählte Geschichte, die wirklich auch hängen bleibt in ihrer langsamen Erzählung. Alexanderplatz fand ich fast noch überzeugender als Harald, hat mich wirklich mitgenommen über die ganze Zeit. Auf jeden Fall wirklich angerührt, auch wenn er teilweise ein bisschen konstruiert wirkte. Auch dieser letzte Film, Es gibt nichts Böses, Mohammed Rasulov und Schwesterlein. Auch vielleicht als Tipp, was es vielleicht wird, würde ich vielleicht doch sagen, Alexanderplatz.
Barbara Wiegand, Harald Asel, Jakob Bauer, vielen Dank für eure Eindrücke. Ich wünsche euch ein paar tolle restliche Berlinale Stunden noch und dann ein Ankommen wieder in der normalen Kinowelt oder in der normalen Welt. Das war Abgedreht. Im Studio verabschiedet sich Alexander Soyer.
Inforadio Podcast.